Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute ein echter Soldat zu Gast. Er war 7-mal bei Auslandseinsätzen. Es gibt sehr viel zu besprechen. Drum schön, dass du da bist, Andreas Otterbein. Servus.
Servus, Harald.
Ich habe ja ehrlicherweise schon gleich beim Eingangssatz gelogen. Du bist ja mittlerweile kein Soldat mehr. Rentner ist deine neue Berufsbezeichnung.
Ja, das ist in der Tat richtig. Seit dem 1. April des vergangenen Jahres bin ich kein Uniformträger mehr und befinde mich im Ruhestand.
Du wohnst ja bei mir um die Ecke. Sprechen tust du aber nicht bayerisch. Woher kommst du denn eigentlich?
Ja, also richtig erkannt. Ich spreche nicht bayerisch. Versuche die ein oder andere Vokabel gelegentlich in meinem Wording mit einzubauen, was mehr oder weniger gelingt. Nein, also ich bin ein gebürtiger Hesse. Ich komme gebürtig aus Marburg an der Lahn. Das liegt zwischen Gießen und Kassel, ist eine Universitätsstadt. Und dort bin ich groß geworden bis zum 19. Lebensjahr.
Gefällt es dir jetzt in Bayern besser?
Super. Es ist sicherlich eine andere Art von Menschen, die wir hier haben. Aber ich bin total integriert und bin da hängen geblieben, weil ich hier meine Frau kennenlernen durfte. 92 haben wir geheiratet, bin dann nach Kassel gezogen. Und das ist eine andere Art von Menschen, aber total herzig, total toll. Und dort, wo ich hinkomme, bekomme ich Unterstützung. Es ist eine.
Auch sprachlich, ja.
Auch sprachlich, ja. Ich musste am Anfang schon den Euchkatzelschwurf und Putzelkehl lernen und das regelmäßig überall da, wo ich hingekommen bin. Ich erinnere mich, der erste Verein, dem ich beigetreten bin, war die Schützengesellschaft Kastel. Da bin ich hineingegangen und habe gesagt, ich kann nicht singen, deswegen gehe ich zu den Schützen, weil ich vielleicht schießen kann. Du hattest es angesprochen wegen meinem Berufsbild, aber zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich also zu den Schützen gegangen und da war es wirklich so, Euchkatzelschwurf, Putzelkehl und dann musstest du es lernen und es gab da viele.
Mittlerweile kannst du es sogar fehlerfrei aussprechen. Sehr schön, sehr schön. Wie wächst man denn auf im schönen Marburg?
Ja, wie wächst man auf? Wie in einer Stadt. Also man hat so
Vater, Mutter.
Ja, wir haben dort ziemlich zentral gewohnt, am Marktplatz in Marburg. Und ich habe als Jugendlicher man bleibt in seinem Viertel, in seinem Stadtviertel. Und man geht dort zur Schule wie überall und muss vielleicht auch öffentliche Verkehrsmittel dazu nutzen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind jetzt nicht so vor der Haustüre, sondern man muss vielleicht auch ein bisschen gehen. Und dann ist der Schulweg vielleicht auch eine Schlittenbahn, weil man einen Berg runtergehen muss. Marburg ist nun mal hügelig, ist eine Bergstadt. Ich habe dort bis zum 19. Lebensjahr gelebt, tolle Freunde gehabt. Meine Mutter war zu Hause, hat sich um meine Schwester und mich gekümmert. Mein Vater war Hausmeister bei einem Herrn Fritz, der viele Häuser hatte in Marburg und da hat er halt die Häuser betreut. Und ich war jetzt letztes Jahr in Marburg, um einfach mal wieder auch die Erinnerungen wachzurufen und bin durch die Straßen gefahren und auch gelaufen, wo ich gespielt habe. Habe auch mein erstes Ticket dort wieder geholt, weil ich geblitzt worden bin, weil die Universitätsstadt sehr großen Wert darauf legt, dass die Zone 30 sehr ausgeprägt ist im Stadtviertel und in der Stadt. Und Beschleunigen am Berg führt dazu, dass du 30 nicht halten kannst. Und in einer Rechtskurve hat es mich dann erwischt.
Ist für dich dann Marburg Heimat?
Nein, nicht mehr. Also ich würde es heute nicht mit Heimat identifizieren. Heimat ist für mich der Mark Kastel, ist Bayern, weil ich hier total gerne lebe, weil es total schön ist. Unsere Gemeinde ist sehr schön. Und hier habe ich auch jetzt meine Freunde. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den Sehnsuchtsdrang habe, um nach Marburg zu fahren.
Warum bist du mit 19 Jahren von Marburg weg?
Ich habe seinerzeit das Bäckerhandwerk gelernt, als ich aus der Schule rausgegangen bin und war dort in einer Bäckerei und hatte mir auch immer vorgestellt, das Handwerk, dieser Beruf ist so toll, du machst dich irgendwann selbstständig. Dann habe ich also 3 Jahre gelernt bis zum 18. Lebensjahr, habe dann die Backstube gewechselt, bin in einen anderen Betrieb gegangen und irgendwann hat mein Meister aus dem Lehrbetrieb mich angefragt, dass er sich in Amberg selbstständig gemacht hat und er sucht einen Gesellen. Ja, ich mit meiner Idee, also auch mal irgendwann diese Selbstständigkeit zu ergreifen, habe mir gesagt, jetzt gilt's. Bin also von wenigen Tagen sehr spontan von Marburg nach Amberg gezogen.
In die Oberpfalz,
ins tiefste
Bayern.
In die Oberpfalz und habe dort meine Aufgabe wahrgenommen als Bäckergeselle in der Bäckerei Maus, die es leider heute nicht mehr gibt, aber da habe ich dann gearbeitet. 2 Jahre als Geselle und das war total toll, weil ich glaube, für mich ist es wunderschön, wenn man die Wärme in der Backstube hat und macht die Tür auf und hört dann den bei Sonnenaufgang das Vogelgezwitscher und das ist was Besonderes. Und es gibt auch nichts Schöneres, als einen Ofen vor sich zu haben, wo man das Brot gebacken hat. Das ist wirklich das Handwerk und ist eine tolle Geschichte.
Du bist praktisch nach wie vor immer noch ein Morgenmensch.
Ja, wobei ich aber nicht gerne früh aufstehe. Also
war das der Grund, weshalb du den Bäckerjob an den Nagel gehangen hast?
Nein. Der Grund war, dass es seinerzeit noch die Wehrpflicht gab. Und ich wurde schon in Marburg gemustert, habe mich dann zurückstellen lassen aufgrund der eben ausgeführten Interessen. Bin dann nach Bayern gegangen, aber das Kreiswehrersatzamt hat meine Akte weitergegeben. Und dann ist das Kreiswehrersatzamt Weiden an mich herangetreten und hat gesagt, also Rückstellung, schön und gut, aber Herr Otterbein, Sie werden jetzt Panzermann bei der 3. Bataillon 121, glaube ich, war das damals. Und dann habe ich gesagt, das ist noch viel zu früh. Und dann war es auch so, dass die Chefin seinerzeit dann auch schwanger war und dann hat mich der Herr Maus wieder gebeten, kannst du ihn nicht nochmal zurückstellen lassen? Ja, habe ich gesagt, ich versuche das. Und dann bin ich hingegangen zu dem Kreiswehrersatzamt und die haben mir dann gesagt, okay, halbes Jahr geben wir Ihnen noch, aber am 1.10.89 melden Sie sich dann dort und dort bei der 5. Nachschubbataillon 4. Da gehen Sie in den Grundwehrdienst und dann machen Sie das.
Richtig Lust hattest du ja damals nicht, so wie sich das Ganze anhört.
Ja, weißt du, als junger Mensch, glaube ich, steht es jedem zu, auch sich zu verändern und seine Gedanken auch auszuleben. Zu diesem Zeitpunkt war es so, ich wollte eine eigene Backstube haben und darauf habe ich hingearbeitet. Habe mir auch schon überlegt, wie ich meinen Meisterbrief mache, wo ich den machen kann, was ich dafür brauche, auch finanziell brauche. Damals hat das noch richtig Geld gekostet, dass man selber investieren musste. Muss man also sparen, weil man darf auch nur das Geld ausgeben, was man hat. So ist zumindest meine Lebensdevise. Und dann bin ich aber am 1.10. eingezogen worden. Und das war ein Wechsel meiner Interessen.
Ich bin ja auch in einer Zeit groß geworden, wo man noch gemustert worden ist. Dann wird man in so verschiedene Tauglichkeitsstufen eingeteilt. Mhm. Was warst du?
2, Tauglichkeitsstufe 2.
Wie lange war dann die Wehrzeitpflicht oder die Pflichtzeit, wo man bei der Bundeswehr sein musste?
Mhm. Ich glaube, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sieh es mir nach. Ich denke aber, es waren 15 Monate oder 18, 15 Monate, glaube ich, war Wehrpflicht damals. Ich weiß es aber nicht mehr genau, weil schon in den ersten Tagen, wir hatten ja dann auch in diesem Quartal die Grenzöffnung im Herbst 89 und das hat dann so viel Dynamik angenommen, dass man, du bist dort eingezogen worden, hast zum ersten Mal den Unteroffizier getroffen, der dich dann als Gruppenführer begleitet durch diese Grundausbildung. Hast du erstmal den Zugführer kennengelernt und da sind alle Eindrücke neu, auch wie du gehen darfst und sollst und wie du dich verhalten sollst, wenn du das Gebäude verlässt, wenn du einen Vorgesetzten triffst, wie du dich da zu verhalten hast. Es war halt deutlich mehr Struktur und diese Struktur hat auch bei mir Veränderungen herbeigeführt und letztlich dann auch dazu geführt, da ich dann auch hier in Amberg Freunde kennengelernt habe. Wir sind dann halt auch mal um die Häuser gezogen und letztlich habe ich dann auch meine Frau kennengelernt.
Es ranken sich ja um diese Grundausbildung sehr viele Mythen, ja, dass das so hart ist, dass man da richtig geschliffen wird, dass wenn einer nicht pariert, 100 Liegestützen, man wird um 5 Uhr aus dem Bett geschmissen, dann muss man mit irgendwelchen Rucksäcken da durch die Lande ziehen mit 60 Kilo drinnen. Ist es so schlimm?
Nein, es ist immer der. Nein, es ist nicht so schlimm. Es sind auch keine 60 Kilo. Aber es sind natürlich Herausforderungen, die ein junger Mensch bewältigen muss, um an seine Leistungsgrenzen auch ein Stück weit herangeführt zu werden. Wir kommen ja, wenn du in die Grundausbildung gehst, alle aus einem heimlichen Gefilde. Und dieses Gefilde führt natürlich dazu, dass es auch eine, das bitte aber nicht falsch verstehen, aber man ist vielleicht ein Stück weit bequem. Wenn man dann aber als junger Mensch sich in einer anderen Struktur wiederfindet, mit anderen, die dasselbe durchlaufen, dann brauchst du in der Bewertung, in meiner Bewertung, Struktur. Und die Struktur soll dir vorgegeben werden. Sie soll aber auch menschlich vorgegeben werden. Also keine Repressalien oder dergleichen, sondern es soll einfach immer ein Punkt sein, zu sagen, du bist jetzt nicht mal 10 Stunden am Tag wach, sondern du bist mal 18 Stunden am Tag wach. Und in der 18. Stunde musst du immer noch körperlich arbeiten, weil es die Herausforderung ist, in einer solchen Situation über die Leistungsgrenzen auch ein Stück weit hinauszugehen, um einfach den Menschen zu zeigen, das kann auf dich zukommen in diesem Berufsbild. Und Das ist jetzt nicht so in der Grundausbildung, dass man da geschliffen wird. Das ist eine Begrifflichkeit, die ich nicht gerne nutzen möchte, sondern es geht einfach darum, dich auszubilden, dich wehrfähig zu machen, dich darauf zu trimmen, dass du in einem Gesamtkontext einer Einheit der Lage bist, deinen Auftrag durchzuführen.
Aber es gibt natürlich auch, ich sage mal, Offiziere, die einen schlechten Tag machen und einem das Leben richtig schwer machen können.
Ja, es gibt aber auch Unteroffiziere, die einen schlechten Tag haben. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, dann kann es sein, dass du auf einen Freund zugehst, der irgendwo neben dir arbeitet, in der Schule, in einem Handwerksbetrieb, in einem Industriebetrieb, und du dann auch auf ihn zugehst und der einen schlechten Moment hat und dann dich unsachgemäß, unangemessen anspricht und sagt, was willst denn du jetzt von mir?
Ich habe ja damals verweigert und hätte Zivildienst gemacht, weil ich hatte Angst vor diesem Ausgeliefertsein. Verstehst du, was ich meine?
Das ist die Einschränkung bei diesem Berufsbild. Wobei wir aber in der Bundeswehr nicht so klassifizieren, wie du das jetzt gerade zum Ausdruck bringst. Führen mit Auftrag, das ist der Anspruch, den wir in den Streitkräften haben. Das ist die Absicht. Das wollen wir machen. Das wollen wir erreichen. Der Einzelne kann dazu beitragen, wie es erreicht wird. Und das ist die Dynamik innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Einheit, dass sie in der Lage ist, im Gesamtbild der Operation so zu agieren, dass es zum Ziel führt. Also man sagt dir nicht, hinter welchem Baum du dich verstecken musst. Man hat dich ausgebildet zu sagen, also der sollte schon 25 bis 30 Zentimeter Durchmesser haben, damit das Sinn macht und sich die Kugel nicht durchbohrt, wenn sie dich erreichen will.
Was hast du in diesen 15 Monaten gelernt, wo du jetzt sagst, jawohl, ich kann Panzer fahren, ich kann mit einer Waffe, oder was lernt man da?
Das Zerlegen und Zusammensetzen einer Waffe lernt man dort. Man lernt seine persönliche Ausrüstung kennen, auch wie man sie verpackt, wie man sie schnürt. Man lernt sicherlich marschieren, viel marschieren.
Ist auch, das so mit Gleichschritten oder so?
Ja, nicht im Gelände, aber ansonsten hast du sicherlich Formaldienst, der sehr ausgeprägt im Gleichschritt durchgeführt wird. Ansonsten im Gelände geht es einfach darum, wie verhältst du dich? Und wie blickst du auch in das Gelände? Ja? Was siehst du? Wie lernst du nicht zu frieren in der Nacht? Ja? Also bin ja im Oktober eingezogen worden, das war also das erste Winterhalbjahr und dann wird es in Bayern kalt. Und wir waren seinerzeit noch auf dem Standortübungsplatz Fuchsstein. Und da ist es schon kalt. Ja, wenn du dann gewisse Dinge nicht dabei hast, dann wirst du deines Besseren belehrt, dass man doch vielleicht die lange Unterhose mitnimmt, anstatt der kurzen. Und vielleicht doch die etwas dickeren Socken dabei hat. Das ist vielleicht banal, aber ich habe gelernt von meinem damaligen Zugführer, Leutnant Heuer, ich hoffe, er sieht es mir nach, dass ich ihn namentlich hier nenne, das Krawatte binden. Das sind so ganz einfache Dinge, aber man lernt halt gewisse Fertigkeiten, die du sonst vielleicht nicht lernst. Und man lernt Disziplin, man lernt Pünktlichkeit, auf den anderen zu hören, zu vertrauen in seinen Nächsten. Und ich bin da sehr glücklich gewesen über diese Arbeit.
Was war für dich so der Punkt, wo du sagtest, hey, das mit dem Bäcker, das lasse ich, ich bleib hier?
Ja, das war vielleicht auch etwas Privates, also ich hatte ja schon gesagt, ich habe meine Frau kennengelernt und das Bäckerhandwerk ruft immer auf, dass du früh aufstehen musst und wir hatten dann schon Pläne, wie wir uns dann entwickeln wollen und wie wir das machen und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist der Bäckerberuf doch nicht die Zukunft für mich und habe dann gesagt, also ich verpflichte mich jetzt für 4 Jahre und dann suche mir vielleicht was anderes. Ja, aus den 4 Jahren wurden 8 Jahre. Aus den 8 Jahren wurden 12 Jahre. Dann hast du die Möglichkeit, durch einen Wiedereingliederungsschein in einen neuen Beruf einzutreten und der dementsprechenden Ausbildung. Also war ich dann für 12 Jahre verpflichtet. Und also noch nach 4 Jahren oder 5 Jahren meiner Dienstzeit kam ein Oberstabsfeldwebel auf mich zu, Oberstabsfeld Tunger. Das war ein Mensch, Grenadier. Zu dem hast du aufgeschaut. Der war seinerzeit in der Funktion eines S3-Feldwebels, also für Übung und Ausbildung in einer Panzerbrigade zuständig. Und der Tunger Rainer, das war so, naja, wie ich schon sagte, ich bin mit 19 von zu Hause weg. Kein Vater mehr, dem du was fragen konntest. Dann bist du also auf dich allein gestellt gewesen. Und dann kommt diese Person als Vorgesetzter. Den hast du dann. Und der ist nicht nur derjenige, der Vorgesetzter ist, sondern der ist auch vielleicht ein Stück weit Vater, ne, in Anführungszeichen, aber wo du hinhörst, wenn der was sagt, wo du aufmerksam bist, wenn der mit dir spricht. Und ja, diese Bezugsperson kommt dann irgendwann auf mich zu und sagt, also Otterbein, Sie reichen jetzt mal den Berufssoldaten ein. Sie haben die Eignung, Leistung und Befähigung für diese Aufgabe. Das ist eine Begrifflichkeit, die ich seitdem immer wieder ansetze, um Prozesse zu begleiten. Eignung, Leistung und Befähigung.
Wenn dieser Grenadier nicht auf dich zugekommen wäre, wo wäre dann deine Reise hingegangen?
Dann wäre ich im öffentlichen Dienst gelandet, so bin ich der Meinung. Also ich hätte dann den Wiedereingliederungsschein genommen und hätte Verwaltungsaufgaben dann irgendwo wahrgenommen und wäre dahin ausgebildet geworden und wäre dann ein Mitarbeiter des Rathauses beispielsweise geworden.
Ich meine, du bist 1989 eingezogen worden. Es war eine Zeit, Mauerfall, alle hatten sich lieb. Ich denke, bei der Bundeswehr lief es sehr ruhig ab. Ja, was hast du in diesen 12 Jahren gemacht?
Ich setze vielleicht Harald davon fort, dass ich sage, ich wurde von dem Oberstabsfeld angesprochen, 95. 96 bin ich dann auch ausgewählt worden zu diesem Berufssoldaten. Das heißt, ich musste nochmal eine Qualifikation durchlaufen als Fachkaufmann für Organisation. Das ist dann die Meisterebene seinerzeit gewesen, war ein halbes Jahr in Karlsruhe. Das war die Qualifikation dann, um mein Berufsbild einzugehen und wurde dann 96 zum Berufssoldaten übernommen. Also ich kann jetzt nicht von den 12 Jahren sprechen, sondern das war die Verpflichtungszeit. Aber ich wurde innerhalb dieser 12 Jahre dann in das Berufsverhältnis eines Soldaten übernommen. Und 96 war ich dann in der Panzerbrigade 12 und habe mich unter anderem dann mit Computern beschäftigt. Also,
aber Panzerbrigade heißt für mich, ich sitze im Panzer und fahre irgendwie durch die Gegend rum.
Das ist richtig.
Ja, aber warum sitzt du dann am Computer?
Naja, weil der Computer in einem Büro sitzt. Aber wenn du feldtauglich arbeiten willst, nimmst du den Computer in den Arm und setzt dich in den Panzer.
Das ist also du kannst Panzer fahren?
Ich kann Panzer fahren.
Ist toll, oder?
Ja, es ist toll und es ist staubig und es ist kalt. Und es ist nass und
also ich stelle mir das schon vor, man sitzt da drinnen und dann ist da ein Hebel, diese große Maschine macht alles platt.
Ich habe jetzt nicht den großen dicken Panzer gefahren, sondern ich hatte einen Mannschaftstransportwagen, nennt sich das, Gefechtsführungsfahrzeug, den ich fahren konnte. Das war dann die Verwendung, wo du eine Brigade hat einen Brigadegefechtsstand. Das heißt, sie ist ja erstmal stationär irgendwo eingesetzt. So, das heißt innerhalb dieser militärischen Liegenschaft. Das ist ein ganz normaler Regelbetrieb. Aber wenn diese Brigade dann einen Auftrag bekommt, dann kann sie ja nicht das Gebäude mitnehmen. Also braucht sie Führungsfahrzeuge. Und diese Führungsfahrzeuge sind dann Mannschaftstransportwagen, MTWs.
Wie groß ist dann so eine Brigade?
Also eine Gesamtbrigade damals in der Heerstruktur 4 hatte 5 Bataillone, 5 selbstständige Einheiten, 4.800 Soldaten.
Okay, wie viele Brigaden gibt es dann in Deutschland oder gab es in Deutschland zu dieser Zeit?
36.
Was?
Heute ist es nicht mehr so.
Für mich sind das jetzt alles böhmische Dörfer. Es gibt eine Brigade, die hat mehrere Bataillone. Jedes Bataillon hat einen Panzer oder 2.
Ja, die haben sicherlich mehr Fahrzeuge.
Aber Panzer oder Jeep oder sonst irgendwas?
Ja, sie haben Fahrzeuge.
Aber Fakt ist, es sind die Leute an der Front. Punkt. Das sind die, wenn es einen Kampf gibt, die wirklich da reinfahren ins Gelände und dahinter sitzen Leute, die das Ganze logistisch betreuen und sagen, okay gut, wir fahren jetzt nach links oder nach rechts oder geradeaus sozusagen.
Ja, wenn du mit dem geradeaus, links oder rechts meinst, den Auftrag, also als ein Verband, der im rückwärtigen Teil eines Gefechtsstreifens eingesetzt ist, dann gebe ich dir ja recht.
War das so dein Traumjob oder sagst Mensch, falsche Jäger wäre mir lieber gewesen, aber hatte ich die Tauglichkeit nicht?
Hatte ich die Tauglichkeit nicht und ich springe auch nicht aus funktionsfähigen Flugzeugen. Nein, falsche Mega, glaube ich, wäre für mich nichts gewesen.
Nachschub wäre doch toll gewesen. Hätte Bäcker da drinnen machen können, die Leute mit Semmeln versorgen. Ist doch toll.
Das ist richtig. Das ist auch die Fähigkeit, die man mir auch zugeschrieben hat. Also ich war dann in der Logistik eingesetzt. Als Bäcker wäre meine Aufgabe gewesen, sicherlich irgendwann ein Feldküchentrupp zu betreuen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es aber nicht so, dass ich die Feldküche wollte, sondern ich habe mir gedacht, erweitere mal deine Verwendungsbreite. Habe dann den Bürokaufmann gemacht bei der Industrie- und Handelskammer in Amberg, 1,5 Jahre lang mit abgeschlossener Prüfung, zu der ich übrigens verschlafen habe bei der Prüfung. Das nochmal zum Thema früh aufstehen. weiß ich noch. Irre.
Aber geschafft.
So, dann hast du eine Verwendungsbreite und dann kannst du mit dieser Verwendungsbreite auch anders eingesetzt werden. Und das war für mich der Einstieg innerhalb dieser Brigade, Versorgungsfeldwebel zu werden. Das heißt, du kümmerst dich in einer Kompanie darum, dass jeder das hat, was er braucht. Von der Bekleidung über die Verpflegung, über die Munition, über Betriebsstoff, über auch Material. Und organisieren ist so mein Metier, das kann ich, ja, das greife ich an, das fasse ich an, da bin ich daheim. Und es gibt natürlich auch Stimmen, ja, das ist ein Geizhals, der beschafft das, was wir brauchen. Der Wunsch ist immer der Vater des Gedanken, aber im Rahmen der Möglichkeit des Handelns habe ich immer dann als Versorgungsfeldwebel das gemacht, was man dort gebraucht hat.
Und wie lange warst du da?
Bis 2000 war ich dort.
Und da warst du praktisch der Mann, der sich für die ganze Logistik, um die ganze Logistik gekümmert hat.
In dieser Kompanie, richtig, ja.
In der Kompanie, in Amberg dann.
In Amberg, richtig.
Also du bist ja dann irgendwann mal mit diesem Berufssoldaten trotzdem ein bisschen ein Stück weiter weg von der Front, da kommen wir dann nochmal zu sprechen. Aber für mich der Gedanken, wenn ich da ein Panzermann bin, ich meine, wir leben jetzt in einer anderen Zeit, aber vor 15, 20 Jahren hätte ich mir gedacht, naja gut, Krieg kommt eh keiner, ich sitze jetzt da ein bisschen im Panzer rum, alles easy. Oder wie war das damals für dich?
Vielleicht spreche ich jetzt mal den ersten Einsatz an, den ich dann hatte.
Wann war der?
99.
Da warst du aber dann schon Berufssoldat.
Ja, da war ich Berufssoldat. Wir hatten ja dann die Situation in Ex-Jugoslawien und auch die Kriege in den 90er Jahren in Ex-Jugoslawien und unter anderem auch die Situation, du erinnerst dich vielleicht im Dezember 98, da gingen ja durch die Medien die Bilder, wo gerade so in der Vorweihnachtszeit, wo Serbien Kosovaren an die Grenze geführt hat, gedrückt hat, vertrieben hat, aus ihren Dörfern vertrieben hat und wo es da massiv zu Unruhen kam und die Flüchtlinge dann nach Mazedonien kamen. Und ich war im Januar 99 dann auf einer Ausbildung, auf einer Schule in Delic, kam im Februar zurück, habe dann die Funktion gehabt, in einer Abteilung zu arbeiten. Und an einem Montagmorgen, glaube ich, war das, wo ich dann Befehlsausgabe gemacht habe. Meine Abteilung war angetreten und mein Vorgesetzter hat mich dann zu sich gerufen und hat gesagt, ich soll die Befehlsausgabe einstellen. Die Brigade hat ihren Verlegebefehl bekommen.
Nach Jugoslawien?
Zunächst nach Griechenland. Und nach Mazedonien.
Ich frage jetzt mal ganz provokant nach, was geht uns Serbien an?
Zunächst glaube ich, dass man die Frage anders stellen muss. Was geht uns Serbien, geht uns erstmal vielleicht nichts an, aber es geht uns doch im Rahmen der Menschlichkeit und der friedenserhaltenden Maßnahme in Europa darum, dass man gewisse Dinge nicht zulässt. Das hat auch seinerzeit dann halt die NATO dazu bewogen, Maßnahmen zu ergreifen, damit gewisse Dinge unterbunden werden, nachdem man vielleicht auch früher etwas zu viel zugeschaut hat in dem einen oder anderen Krieg in Ex-Jugoslawien. Naja, auf jeden Fall sind wir dann 99 am Ende in das Kosovo eingeflossen. Auf jeden Fall eine Woche später war ich dann eingeplant im Rahmen der operativen Führung für einen Brigadegefechtsstand Kern. Und ich weiß noch, dann am 6. März bin ich verlegt worden mit meinen Kameraden zusammen nach Lahnstein. Das war mein Geburtstag damals, deswegen weiß ich das noch. Und am 7. März bin ich in Griechenland gelandet. Und dort sind wir erstmal dann stationiert worden bei den Griechen in einer militärischen Liegenschaft. Und 8. oder 9. März hatte ich dann die Situation, dass ich ein Zugbegleitkommando stellen musste und irgendwann war ich dann auch in Mazedonien, in Tetovo.
Ja. Wie lange hat dieser Auslandseinsatz gedauert? Von wie vielen Wochen spricht man da?
Ich hatte jetzt gerade vom März gesprochen und ich war am 4. August in diesem Jahr wieder zu Hause.
Was macht man in diesen 5 Monaten? Wart ihr da richtig an der Front und habt da, oder was war da deine Aufgabe?
Zu diesem Zeitpunkt war es meine Aufgabe, logistische Kommunikation herzustellen. Ich war also eingebunden in einem Brigadegefechtsstand, das hatte ich schon mal ausgeführt. Und in diesem Brigadegefechtsstand, in dem Führungsgrundgebiet 4, gab es eine Funktion, die nannte sich System- und Nutzerbetreuer Informationstechnik Logistik. Das heißt, der Logistiker braucht ja irgendwo eine Verbindung, um Material anzufordern, um Nachweise zu führen, um Dokumentationen auszudrucken. Und zu diesem Zeitpunkt war ich dann also für diese Software und Hardware zuständig und war eingesetzt in einem Brigadegefechtsstand. Das heißt, für alle Verbände, die dann in Mazedonien gelegen sind, gab es dann zwei sogenannte Nutzerbetreuer. Das war einer ich und ein anderer Kamerad. Und wir haben uns darum gekümmert, dass die damals Modem, ne, Elsa-Modem, das war das Klicken, und dass die Kommunikation funktioniert, dass die Software funktioniert, damit ein Verband logistisch betreut werden kann und versorgt werden kann. Und was habe ich dann gemacht? Also ich war zunächst dann, meine Einheit war in Strumitza, ich war in Tetovo eingesetzt beim Brigadegefechtsstand und beim daneben gab es auch den nationalen Befehlshaber, also mehrere Verbände, das sind jetzt Begrifflichkeiten, auf jeden Fall viele Soldaten. Und wir haben dann gearbeitet, ich habe mich um die Software gekümmert, bin immer wieder mal, ich sage mal, habe verlegt zu den einzelnen Standorten der deutschen Truppen und habe mir die Computeranlagen angeschaut, habe sie gepflegt, habe gesehen, dass da alles in Ordnung ist, damit nicht nachts um 2 Uhr man feststellt, hoppla, ich kann nicht versorgen, weil mein Computer nicht geht. Weil Staub, Witterungseinflüsse führen alles dazu, das ist nicht gut für so ein Equipment. Hatte natürlich auch Sicherungsaufgaben, das heißt, wir haben uns auch geschützt. Wir haben uns innerhalb des Zeltes auch darum gekümmert, dass es dem einen oder anderen noch gut geht. Wir haben Kameradschaftspflege betrieben, weil diese Zeitspanne, wo ich eben geschrieben habe, hier Anfang Februar, Befehlsausgabe einstellen, Verlegebefehl. Und dann 4 Wochen später bist du dann in einem ganz anderen Umfeld. Und dann komme ich jetzt zurück darauf, was ich vorhin schon mal beschrieben habe. Wir waren damals 54 Verbände, aus dem eine Brigade geformt worden ist. Also das heißt, aus anderen Standorten in Deutschland kamen Soldaten zu uns, kam Material zu uns, wir haben eine Aufnahmeorganisation gehabt und wir haben dann, das ist die Hierarchie bei einer solchen Organisation wie der Bundeswehr, du hast Dienstgrade, du hast Befehlsbefugnis und da gliederst du dich ein. Ja. Da funktionierst du dann.
Wurde da unten gekämpft bei deinem ersten Einsatz?
Naja, die NATO hat ja dann auch Flüge durchgeführt, wo sie Bombardierungen durchgeführt hat. Wir waren sicherlich in Mazedonien, wo wir dann letztlich waren, in einem befreundeten Land. Aber du musst immer damit rechnen, dass es Sabotage gibt. Du musst immer damit rechnen, dass es Kräfte gibt in diesem Bereich, die jetzt nicht NATO-freundlich sind. Das heißt, du musst dich schützen. Du musst aufpassen, was du wem sagst. Ich weiß noch, Handy, Siemens S6, so ein Koffer war das damals, den wir dabei hatten. Und du musst versuchen, auch Kommunikation nach Hause zu halten. Also Briefe schreiben, weil so telefonieren an der Telefonzelle gab es damals nicht so ums Eck, sondern du hast sehr viel geschrieben und hast dann dafür gesorgt, dass die Logistik innerhalb der Brigade funktioniert. Wo kommt der Kraftstoff her? Der kam von den Franzosen. Wo kommt das Essen her? Wer kocht?
Das klingt ja wirklich so nach einem Verwaltungsjob, wenn ich jetzt mal an meine Kriegsfilme denke, ja, die man generell im Kino sieht, wo der Soldat im Schlamm sich wälzt und schaut, dass er hier Meter gut macht. Das war ja bei euch dann gar nicht so.
Also nicht bei mir.
Aber ja. Die gab's.
Die gab's schon, ja.
Hast du dich zu jeder Zeit sicher gefühlt?
In Mazedonien, ja.
Schon. Also du bist da runtergefahren und hast gesagt, okay, gut, ob ich jetzt nach Amberg ins Büro gehe oder in Mazedonien Zelt reingehe, mein dann, ob ich hier bin oder hier, das Einzige, was ich vermisse, ist meine Frau.
Nee, das ist so nett. Harald, das darf man so nicht sehen. Also wenn man in einen Auslandseinsatz fährt, geht man mit einem ganz anderen Bauchgefühl da rein. Also es ist nicht so nach dem Motto, es ist nur eine andere Tür, die ich öffne und dann darin meine Arbeit mache, sondern du arbeitest länger, du hast mehr Stress, du hast auch mit den Menschen anderen Stress, ja, weil der Mensch das anders verarbeitet. Du hast vielleicht auch Tiere in deinem Zelt, die jetzt nicht unbedingt in Amberg in dem Büro umeinander laufen, sondern die jetzt nur da nun mal umeinander laufen, wie Skorpione, Krebse oder sonstige.
Ach, ihr habt im Zelt geschlafen?
Ja. In dieser Liegenschaft, in dieser militärischen Liegenschaft, haben wir im Zelt geschlafen.
Wie viele Leute waren da in diesem Zelt?
20. Soldaten, wir hatten schon getrennt zwischen männlich und weiblich. Bei den Briten ist das ein bisschen anders.
Echt, die schlafen zusammen?
Die haben ein Zelt und da schläft alles drin, egal welches Geschlecht. Also Briten sehen das anders. Wir haben schon Trennung gehabt. Wir hatten auch andere Nationalitäten drin. Ich habe jetzt die Briten erwähnt, die eine gewisse Kommunikation aufgebaut haben. Auf jeden Fall an die Holländer erinnere ich mich und an die Briten erinnere ich mich. Die waren bei uns. Von den Holländern kamen die Panzerhaubitzen und bei den Briten kam die Kommunikation. Und die waren auch mit uns zusammen. Ja, ein Zelt Deutsch, dann ein Zelt Briten. Muss man natürlich als internationales Lager vorsehen. Also
das ist praktisch so dieser NATO-Verbund, das genau, Ganze. Du warst genau. Im Rahmen der NATO da unten sozusagen. Ja, ja, ja. Wie viele Soldaten waren da damals komplett von der NATO gestellt dabei?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Aber viele?
Viele, ganz viele.
Also du warst in Mazedonien. Wo so. Noch dann? Also, das war der erste.
Das war der Kosovo-Einsatz.
Kosovo-Einsatz. So.
Ja, dann 2003 war ich dann in Bosnien-Herzegowina in der Nähe von Sarajevo eingesetzt. 2006 war ich dann nochmal im Kosovo Und dann war ich 2010, 12, 14, 17 in Afghanistan.
Was war der härteste dieser 7?
Es gibt nicht den härtesten Einsatz. Das ist eine Klassifizierung, die möchte ich nicht haben. Es gibt den ersten Einsatz, da waren wir im Kosovo. Da kommst du in eine Situation, wo du keine Infrastruktur vorwendest, wo du alles, was du machst, es ist der richtige Schritt, den du machst, weil es macht vorher dir keiner diesen Schritt. Ja, wir sind dann, ich glaube, in der Nacht vom 12. auf 13. Juni über Skopje in das Kosovo hineingefahren und haben unseren Auftragsbereich bezogen. Wir hatten ja damals so eine Klammerwirkung. Ein Bereich ging über Albanien und ein Bereich ging über Skopje und haben diese Zangenbewegung dann durchgeführt. Haben in Absprache mit den Serben, die sich ja seinerzeit zurückgezogen haben, Raum gewonnen, haben diesen Raum auch dann überwacht, haben ihn, ja, gesäubert, sage ich jetzt
das
mal.
Das ist ja Krieg. Wir sprechen ja hier von, für mich ist das Krieg. Und wenn ich höre, wir kommen gleich wieder auf die Auslandseinsätze zurück, aber es sind 5 Auslandseinsätze, die du allein bestritten hast. Ich denke, bei vielen ist es so abgegangen. Also ich würde jetzt sagen, so ganz blauäugig, dass das ja Kriegszustand ist, wo wir eingreifen.
Ja, man kann von Krieg so sprechen. Wir als Parlamentsarmee gehen aufgrund dieses Mandats in eine Auslandsverwendung und führen dort die Aufträge durch, die militärisch notwendig sind, um eine Stabilisierung herbeizuführen. Wir fließen in das Kosovo ein, sind dann in Tetovo eingesetzt gewesen, haben keine Infrastruktur, das heißt Infrastruktur. Wir haben brennende Häuser, wir haben keine Müllabfuhr, wir haben keine Ärzte, wir haben kein Justizwesen. Das sind alles Dinge, die es dann nicht mehr gab zu diesem Zeitpunkt und die du dann einführen musstest. Das heißt, plötzlich stehst du dich der Situation gegenüber, dass du vielleicht ein Gefängnis unterstützen musst, um dort auch für Ordnung zu sorgen in einem Gefängnis und auch gemäß den Gesetzen Maßnahmen durchzuführen, um eine Justiz aufrechtzuerhalten. Du brauchst auf einmal dann Ärzte in einem Krankenhaus und Pfleger.
Und das heißt, du bist dann da damals immer hingefahren, hast dir das Gefängnis angeschaut, hast mit den Leuten gesprochen, also was braucht ihr, und du hast es dann irgendwie mit organisiert.
Ja, also ich habe mich nicht ums Gefängnis gekümmert, weil ich bin ja kein Justiziar und das möchte ich nicht sagen. Nein, aber ich bin natürlich, wie wir schon sagten, Bäcker. Und für mich war es wichtig, dass die Truppe aus der Einmannpackung schnell wegkommt. Wir haben ja dieses EPA. Einmannpackung.
Dieses Päckchen mit eingeschweißtem Essen.
Genau, also das ist eine Tagesration, die der Soldat dann hat. Und wir sind dann in das Kosovo gegangen und haben dort meinen Auftrag bezogen, Logistik im weitestgehenden Sinne. Also die Brigade war dort. Mein Vorgesetzter war ein Nachschubstabsoffizier. Und wir haben dann für alle Kräfte, deutschen Kräfte, die dann im Kosovo waren, die Logistik aufgebaut. Und mir war es jetzt wichtig, dass nach einer Woche ungefähr ich mal hergegangen bin und habe zu meinem Vorgesetzten gesagt, also wir müssten weggehen von dem EPA. Da gab es dann schon, es ist jetzt so, dass da jeder Soldat sich vor sein EPA gesetzt hat und hat dann das Köcheln angefangen.
Aber ist doch gut.
Ja, bestimmt. Panzerkekse jeden Tag zu essen ist auch etwas, Panzerkekse sind diese hart Weizenkekse, die da drin sind,
ja.
Das sättigt, aber es ist vielleicht mal was anderes. Und irgendwann wird es auch nicht mehr, ist was mit Motivation hat das zu tun. Auf jeden Fall, Harald, bin ich dann zu meinem Vorgesetzten gegangen, habe gesagt, es wäre gut, wenn wir mal weggehen von dem EPA, weil wir vielleicht noch mal eine Semmel bräuchten oder sowas. Irgendwas, ein Brot. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Dann sage ich, ja, hier gab es bestimmt mal früher Bäcker. Wir kommen auf meinen Beruf zurück. Machen Sie mal einen Vorschlag. Dann sage ich, ich fahre jetzt mal in die Stadt. Nehme mir einen Sprachmittler mit, nehme mir meine Leute mit und wir gucken mal, was wir da vorfinden.
Es war nicht zum Glück ein befreundetes Land, von daher war es
verhältnismäßig sicher. Ja, wir konnten dann schon umeinander fahren. Sicherlich nicht so, dass du jetzt offenes Verdeck und freie Bluse, sondern du hast schon deine Schutzausrüstung dabei, du hast ja deine Waffe dabei gehabt. Du hast es auch angemeldet, dass du das Lager verlässt. Das ist immer ganz wichtig, Verbindung zu halten. Du hast auch den Auftrag sagen müssen, was willst du denn überhaupt da draußen? Ja, also sind wir rausgefahren mit Sprachmittler und dann habe ich den Sprachmittler, der sicherlich auch sicherheitsüberprüft war und alles Mögliche, habe ich gefragt, wo gibt es denn hier eine Bäckerei? Dann schaut er mich an, dann sagt er, ja, da und da. Na gut, dann fahren wir da mal hin. Dann bin ich zu einem, das war eine Stichstraße, ich glaube, ich werde das heute nicht mehr finden, aber ich weiß, dass ich da auf einen älteren Bäckermeister getroffen bin. Und dann habe ich über den Sprachmittler Kommunikation mit ihm aufgebaut und aufgrund meiner Begrifflichkeiten wusste der, dass er nicht mit einem Soldaten spricht, sondern mit einem Bäcker. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich möchte und ich möchte seine Backstube nutzen, damit seine Bäckerei für deutsche Truppe Semmeln backt.
Das war ja für den super Auftrag, der ist ja bestimmt bezahlt worden.
Richtig. So, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, die mir wichtig war. Ich habe mit ihm dann in dem ersten, dem zweiten Gespräch gesagt, der Verkaufspreis, was also an der Produktion, was er nicht nur an uns jetzt, an die Soldaten abgibt, sondern auch an die Öffentlichkeit abgibt, dieser Verkaufspreis darf nicht höher sein als das, was die Bundeswehr ihm zahlt. Ich habe da ein Preislimit eingeführt, weil Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, das wissen wir. Mhm. Und wir sind ja in einer Stadt, wo die Menschen nichts haben. Das waren kriegsähnliche Zustände. Mir war es wichtig, dass er backt und uns ein Kontingent gibt von Semmeln und er dann aber auch verkauft eine Stunde, zwei Stunden an dem Tag, wo er Ware an die Bevölkerung abgibt. Neben irgendwelchen Hilfsorganisationen, die auch irgendwo umeinander gelaufen sind und haben Verpflegung verteilt. Aber es ist mir wichtig, dass diese Bäckerei Fuß fasst und etwas tut für die Gesellschaft. Das war eine Entscheidung, die ich sehr nachhaltig oder die mir sehr nachhaltig im Bewusstsein geblieben ist. Das heißt, lief dann auch alles an und dann hat er irgendwann gesagt, er braucht Hefe und er braucht Mehl. Gut, sag ich, was brauchst du? Dann habe ich in Mazedonien beim nationalen Befehlshaber 5 Tonnen Weizenmehl als Sackware bestellt und so viel Hefe. Und das würde dann über eine Versorgungskette innerhalb eines Transportes auch angeliefert. Dann kriegst du 2-3 Tage später deine Information, dein Mehl ist da. Das hat sich natürlich rumgesprochen, der Otterbein kümmert sich um Semmeln und so. Dein Mehl ist da. Dann bin ich also wieder mit meinen Leuten rausgefahren und das ist dann der nächste einschneidende Punkt, wo ich sage, du fährst also mit einem LKW, mit Sicherungskräften in diese Stichstraße und dann ist der Bäckermeister dort. Der hat eine Rutsche, wo den Keller führt, wo seine Sackware ist. Und vorher war natürlich auch der Veterinär da und hat geguckt, ob da keine Schadtiere rumlaufen, keine Schadnager und all sowas. Also das ist alles abgesichert gewesen. Auch der Veterinär hat gesagt, das passt, können wir machen. Dann wird also Mehl darunter geführt und dann hast du ein LKW mit 5 Tonnen Mehl. Du hast auf einmal eine Menschentraube um dich herum, weil da was abgeladen wird.
Welche Menschen sind da rumgestanden? Das waren dann
Normale kosovarische Bevölkerung. Junge Menschen, ältere Menschen, die haben gesehen, da wird was abgeladen.
Haben sich gefreut, dass es weitergeht sozusagen, weil die hatten, waren die hungrig? War da Hungersnot zu der Zeit da unten?
Vielleicht nicht als Not zu bezeichnen, aber es waren schon dürftige Verhältnisse. Es war
eine Problematik, ja.
So, und dann kommt eine Situation, du musst dir vorstellen, diese Säcke sind in einer Boxpalette, das ist eine größere Palette, da ist das gestapeltes Mehl und dann muss das Mehl rausgehoben werden, dann die Rutsche runter, alles gut, aber geht doch mal ein Sack auf. Und dann sind wir fertig mit dem Entladen und dann kommt ein Mann, wo ich sehe, dass seine Frau dabei ist und kommt auf mich zu und sagt, er würde gerne das Mehl, was jetzt ausgelaufen ist, das sind vielleicht 200 Gramm, 300 Gramm, ja, 500 Gramm, also Pfund sein, das würde er gerne mitnehmen. Das ist erstmal ein einfaches Ja. Aber wenn man sich bewusst wird, was das für diese Familie heißt, ist das emotional extrem schwierig.
Absolut.
Wir haben dann wieder, sind dann wieder zurückverlegt, zurück in dieses Lager. Ich habe dann am Abend diese Situation auch mit meinen Leuten besprochen, mit meinem Vorgesetzten besprochen, dem Nachschubstabsoffizier. Dann sagt er auf einmal zu uns, wissen Sie, Herr Otterbein, Sie haben dazu beigetragen, dass diese Familie am Abend was zu essen hatte. Ach, das ist etwas, wo wir in unserer Gesellschaft vielleicht auch mal, wir haben ja viel, vielleicht nicht alles, aber wir haben viel. Und dann hast du solche Erlebnisse. Ich habe da, wir sind jetzt in der Fortführung im Kosovo, ich hatte auch eine Situation in Mazedonien, wo mir das ziemlich nah gegangen ist. Wir hatten mal eine Situation, wo also NATO-Kräfte in Mazedonien waren und auch Serbien, also die Kosovaren an die Grenze gedrückt hat und Flüchtlingsbewegungen dabei geführt hat. Und das heißt, Mazedonien musste irgendwann auch Flüchtlingslager aufbauen, waren mit eigenen Kräften nicht mehr in der Lage, diese zu betreiben. Und dann kam die NATO und hat Flüchtlingslager betrieben. Also mit ärztlicher Versorgung, mit Logistik. Im Zuge dessen waren das aber irgendwann mal so viel, dass man ja gesagt hat, wir fliegen die aus nach Europa. Und unter anderem auch nach Deutschland. Und dann waren wir eingesetzt in der Nähe von Skopje in einem Flüchtlingslager und haben zusammen mit dem Bundesgrenzschutz, die eingeflogen worden sind, Schleusen betrieben, wo Flüchtlinge durchgeführt worden sind, wo eine Kontrolle der persönlichen Ausrüstung durchgeführt wurde von dem Flüchtling, damit da keine Sprengsätze drin sind oder sonstige explodierende Dinge. Und danach wurden die in den Bus gebracht und mit dem Bus zum Flughafen, Flugzeug ausgeflogen. Meine Leute und ich, wir waren in dieser Situation, dass wir jetzt innerhalb dieser Schleuse, ein umzäunter Bereich, eine Kontrolle durchgeführt haben, nach Maßgabe einer Hilfsorganisation. Und du bist da, fängst morgens an, da gibt es Listen und dann die Listen und das Sagen hat diese Hilfsorganisation und du mit dem Bundesgrenzschutz zusammen machst die Kontrolle. Soweit Ausweise verfügbar waren, hat man Ausweise kontrolliert. Bus um Bus wird abgeführt und seit den frühen Morgenstunden sitzt in Entfernung zu diesem Bereich, wo du bist, eine Familie, ein Mann, eine Frau und ein kleines Baby. Die sitzen da den ganzen Tag. Bis nachmittags. Und dann fragst du irgendwann einmal, was ist denn mit denen? Ja, die stehen nicht auf der Liste. Ja, sag ich, aber der junge Mann steht jetzt hier auf der Liste und die Frau, nicht gerade ärmlich gekleidet, steht auf der Liste. Wie ist denn diese Auswahl bei euren Listen? Ja, dazu konnte sie nichts sagen, weil sie da nicht involviert ist. Sie ist nur die Person, die jetzt die Leute da durchleitet. Aha.
Es waren aber Einheimische, die diese Listen erstellt haben wahrscheinlich.
Also war schon internationales Gremium, sage ich jetzt mal im weitestgehenden Sinne. Und du bist den ganzen Tag da eingesetzt und du siehst diese Familie und wir alle sehen diese Familie. Die Leute vom Bundesgrenzschutz sehen die, meine Kameraden sehen die und ja, wir also reden.
Für mich jetzt, die wollten weg.
Die wollten schon weg.
Ja.
Die wollten weg.
Hatten aber keinen Platz auf dem Schiff.
Auf dem Flugzeug?
Auf dem Flugzeug.
Das steht ja nicht auf der Liste. Dann sage ich irgendwann einmal, es war 3 oder 3:30. Du sag mal, wer kontrolliert denn jetzt endlich, wer geht ins Flugzeug, wer kontrolliert, wer kommt aus dem Flugzeug? Das macht keiner mehr. Wir sind die letzte Instanz. Also wir kontrollieren das. Diese Liste geht nach Deutschland oder in ein anderes Land der Aufnahme und damit hat sich's. Dann habe ich zu der Dame von der Hilfsorganisation gesagt, sind wir jetzt fertig? Ja, so gut wie, also da kommt jetzt keiner mehr. Und sage ich, haben wir noch Platz im Flugzeug? Ja, ja, okay. Dann geh du doch mal ein Wasser trinken. Dann schaut sie mich an und sagt, wie? Sag ich, du gehst jetzt einfach mal Wasser trinken. Das hat sie dann auch gemacht. Dann haben wir diese eben angesprochene kleine Familie genommen, haben sie zu uns geführt, haben sie überprüft, haben sie in einen Bus gesetzt und sie sind sicherlich ausgeflogen worden.
Oh.
Dieses Schlüsselszene und diese eben angesprochene, von mir etwas emotional dargestellte Situation mit dem Mehl, das waren so 2 Erlebnisse aus dem ersten Einsatz, die mein Leben dann auch letztlich verändert haben.
Das glaube ich.
Also diese Bäckerei, auf die komme ich jetzt wieder zurück, hat dann irgendwann die Produktion angefangen. Die haben das Material dann immer wieder nachgeschoben, damit da auch eine Dynamik reinkam. Und auch die sind auch dann flink, wenn es darum geht, sowas zu machen. Der kam dann irgendwann, hat auch sein Geld bekommen. Da war er ganz glücklich. Wir haben damals mit D-Mark gezahlt.
Du hast ihm seine Existenz gerettet, ja, sozusagen.
Wir sind dann immer wieder mal hingefahren und haben geschaut, wie es dem geht. Das hat sich alles eingespielt, ja. Und irgendwann hatten die Soldaten Semmeln und die waren glücklich. Und das war für die Motivation dann wieder wichtig, ja. Oh, und dann sind wir wieder mal hingefahren, meine Leute und ich, und haben mit ihm, wir haben nicht miteinander sprechen können, weil ich kein Kosovarisch kann oder Albanisch. Aber der sprach mittlerweile dabei, aber wir haben uns sehr viel mit den Augen gesagt.
Weißt du, was aus dem Bäcker geworden ist?
Nein, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich war ja 99 dort und war dann letztlich 2006 nochmal im Kosovo. Ich bin dann nochmal hingefahren. Ich habe ihn aber nicht mehr angetroffen. Ich nehme an, aufgrund seines Alters, dass er verstorben ist. Das Geschäft gab es noch, die Bäckerei gab es noch. Aber da waren dann auch Menschen drin, die ich vorher nicht gesehen hatte. Da ist so viel passiert. War davor in Bosnien, also ein anderes Einsatzszenario. Da vergisst, Menschen sind, man begegnet sich, man lebt diese Zeit miteinander, ob das jetzt 24 Stunden, 2 Wochen, 3 Monate ist, und dann gehst du auch da wieder raus und dann ist es weg. Ja?
Du bist nach diesen 2 einschneidenden Erlebnissen wieder zurück nach Deutschland. Wie war das? Das muss doch irgendwie im Kopf eine Veränderung stattgefunden haben, wenn man in dieses tolle Land wieder zurückkommt und sich denkt, oh. Ja, was jammern wir eigentlich?
Ich habe versucht, das dann auch, nicht nur versucht, ich habe es für mich verarbeitet. Ja, also du kommst am 4. August 99 zurück. Das ist eine Spanne, ein paar Stunden zwischen einem Leben im Einsatz und einer Zivilisation, wie du sie kennst, Familie, alles das. Ich habe dann mit meiner Familie irgendwann einmal gesagt, wir bauen jetzt mal Bäume an, da ich das schon in mir auch ein bisschen verarbeiten musste. Wir haben dann 2.500 Bäume gepflanzt. Ja, ich habe einen großen Zaun drumherum gezogen, habe so eine Ramme gehabt, um für den Zaun diese Pflocken reinzubringen. Das habe ich dann gemacht. Meine Familie hat mir geholfen. Der Wald wächst. Also ich habe mich da ein bisschen verwirklicht. Aber
das braucht man, glaube ich, auch, oder?
Ja, ich war oft alleine im Wald und habe Bäume gepflanzt und habe mich mit diesen Gedanken auch auseinandergesetzt. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt voller sprudelnd irgendwo ins Wirtshaus gegangen bin und habe am Stammtisch erzählt, was man da so macht. Ja? Alle waren sehr neugierig, ja, weil du bist ein Soldat, du wohnst in Kastel, man kennt dich. Und auf einmal war ja der Krieg im Kosovo für uns auch anfassbar, weil der Otterbein war da. Ja? Ja. Jeder kommt zu dir, will irgendwas wissen. Alles sehr, sehr moderat und auch nachvollziehbar, auch sensibel. Aber ich habe da jetzt nicht proaktiv irgendwie drüber gesprochen, sondern ich habe das versucht zu verarbeiten und
mit sich selber auszumachen.
Auszumachen, weil ich habe im zweiten Einsatz dann in Bosnien-Herzegowina in Rajlovac eine Funktion gehabt. Ich war dann nicht mehr der Versorgungsfeldwebel, sondern war in einem Bataillon, in einem SAN-Einsatzverband. Das heißt, du hast Ärzte um dich herum, du hast eine Klinik um dich herum, du hast eine bewegliche Komponente um dich herum, die du versorgen musst. Also
mit Mullbinden, Verbandszeug und Medikamenten wahrscheinlich.
Ja, ein Bett, eine Matratze, ein Bettlaken. Es sind medizinische Geräte. Alles das musst du beschaffen, nicht ich alleine, sondern in einem Team, in einem logistischen Team. Aber ich war dann in Bosnien eingesetzt. Und da gibt es auch Erlebnisse, wo ich sage, muss man nicht haben. Und ich habe mir dann eine Philosophie angeeignet, die mich durchs Leben gebracht hat, indem ich sage, ich betrachte auch einen Einsatz als Leben. Wie meine ich das?
Ja.
Du wirst in ein Einsatzkontingent hineingeboren. Das heißt, du verlegst in ein Einsatzgebiet und wirst dort wie in einer Geburt, gehst du aus einem Flugzeug raus und dann bist du als dort für ein gewisses Zeitfenster. Du wirst da auch relativ schnell jugendlich, weil durch die Einschleusung, durch die Aufnahmeprozedur in dem Einsatzgebiet kommst du in eine gewisse Struktur. Das heißt, du wächst da sehr schnell rein. Du bist ein Jugendlicher, du wächst rein. Ich habe dann irgendwann gesagt, wenn ich in das Flugzeug steige, um nach Hause zu fliegen, stirbt dieses Leben im Einsatz. Ich lasse es weg. Ich nehme es nicht mit.
Geht das?
Für mich geht das. Für mich war das etwas, wenn ich nicht wie jetzt an solche unmittelbaren Ereignisse herangeführt werde, um emotional zu reagieren, funktioniert das. Ich für mich habe diesen Weg gesucht. Es gibt zigtausend Kameraden, die andere Wege gesucht haben. Und es gibt auch zigtausend Kameraden, die den Weg nicht haben und die heute noch an Situationen arbeiten, die sie im Einsatzgebiet erlebt haben.
Gibt es da psychologische Begleitung?
Gibt es. Es gibt diese Begleitung. Du wirst auch nach einem Einsatz in einen Prozess eingesteuert, wo du Gespräche mit Ärzten hast, wo du auch therapeutische Ansprüche wahrnehmen kannst, weil du Gespräche brauchst.
Ich meine, wir kennen uns ja. Ich wusste ja, dass du im Bereich Versorgung sehr aktiv bist. Ich habe mir jetzt heute das Gespräch nicht so, also ich sage jetzt mal nicht so emotional erwartet, weil ich mir gedacht habe, naja, der ist da im Ausland, der sitzt da in seinem Bürochen drinnen, besorgt dies, besorgt jenes, aber so vom eigentlichen Geschehen kriegt er nichts mit.
Es ist für mich das Leben, das man wahrnimmt, die Aufgabe, die man innerhalb der Streitkräfte auch erfüllen muss, das kriegen wir in unserer Gesellschaft vielfach nicht mit, aber du wirst schon auch mit dem Tod konfrontiert. Jetzt hatten wir 99 den Kosovo-Einsatz, wir hatten 2003 den Bosnien-Einsatz und 2010 war ich ja dann auch mal in Afghanistan. Wir haben jetzt unlängst die Karfreitagsgefechte gehabt und ich gehe jetzt auf eine Situation, wo ich nicht dabei war, aber wo Kameraden gestorben sind, gefallen sind. Und das ist jetzt die Situation, auf die ich ansprechen möchte, wenn du von...
Aber kannst du uns noch ein bisschen mehr abholen? Wie hat das damals in Afghanistan ausgesehen?
Wir hatten uns ja irgendwann mal dazu entschlossen, wenn ich sage wir, die Bundesrepublik Deutschland, dass wir einen Verteidigung, also einen Bereich übernehmen im Norden Afghanistans, wo wir die Operationsführung wahrnehmen wollten. Das heißt, für den ganzen nördlichen Bereich Afghanistans zuständig, von Masar el-Scharif über Kunduz bis hin zur chinesischen Grenze Faisalabad. Das war unser Wirkungsbereich, wo wir als Bundesrepublik Deutschland die Federführung hatten. Also das erste Mal war ich 2006 in Afghanistan und dann zwei Jahre später, 2008, also ziemlich zu Beginn, zur Nutzung dieses Lagers und dann auch etwas später, das waren also die zwei Afghanistan-Einsätze. Du kommst dort an, du landest zunächst in Usbekistan, weil unsere Maschinen, die wir damals nutzten, um diese weite Strecke zu überbrücken, nicht so ausgestattet waren mit einem Selbstschutz, dass sie in ein solches Gebiet hineinfliegen können nach Afghanistan. Das sind also zivile Maschinen. Und dann mussten wir also in Usbekistan zwischenlanden, eine Nacht dort verbleiben und sind am nächsten Tag dann mit einer Militärmaschine nach Afghanistan geflogen. Du landest dort, dann ist es eine Aufnahmeorganisation, die dich abholt vom Flugfeld. Du gehst in deinen Bereich, wo du eingeplant bist, triffst deinen Vorgänger in der Funktion, führst Gespräche mit dem, ein Übergabegespräch der Aufgabe und wirst dann in der Funktion die nächsten Monate arbeiten.
Wart ihr da auf dem Feld, wo ein riesen Zelt aufgebaut wurde, oder wart ihr in der Stadt und habt da ein Hochhaus gehabt? Oder wie?
Das waren also Flachbauten. Du musst dir einen Container vorstellen, so ein 20-Fuß-Container. Der ist gehärtet, geschützt, da ist ein Dach drauf und das ist ein Schlafmodul. Du musst dir vorstellen, das ist freie Fläche am Marmalgebirge. Du hast begrenzte Zufahrtswege und du hast natürlich auch Überwachung. Das heißt, du hast Kräfte draußen im Raum, die überwachen dieses Lager, dass sich dort keiner annähert, der da böse Absichten hat. Du musst aber auch immer mit Raketenangriffen rechnen. Du musst immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Du lebst dort nicht im Frieden, sondern unter der Anspannung, dass da draußen eine Gesellschaft lebt, die eigentlich Frieden will. Aber es Kräfte in dieser Gesellschaft gibt und Strukturen, die sagen, wir wollen diese NATO-Kräfte hier nicht haben. Ich will es mal vorsichtig sagen, ja. Ich hatte eben mal die Karfreitagsgefechte genannt und da haben wir Soldaten verloren. Viele Soldaten, die auch dann unmittelbar im Gefecht standen. Was heißt also, du bist in deinem geschützten Fahrzeug, du wirst entweder angesprengt, auf einmal dreht sich das Fahrzeug um, du wirst beschossen, dann klopfen die Kugeln an die Hülle des Fahrzeugs, du bist auch vielleicht mal leer geschossen. Das passiert ja alles. Das heißt, du hast keine Munition mehr von deiner Hauptwaffe, die du im Fahrzeug hast. Diese kommen zurück. Diese Kameradinnen und Kameraden haben Erlebnisse, die sie vielleicht nicht so einfach verarbeiten können. Ja? Wir reden ja dann immer von dem posttraumatischen Belastungssyndrom. Diese werden betreut, sie werden unterstützt, weil sie zurückkommen und nicht mehr so funktionieren und leben können, wie sie das vor dem Einsatz hatten. Und jetzt komme ich da zurück, ich sehe den Einsatz als ein Leben. Für mich irgendwann gesagt, der Einsatz ist ein Leben. Und wenn ich dann zurückfliege, das kann ich aber auch nur für mich sagen, dann vergesse ich vieles, ganz, ganz viel von dem, was ich erlebt habe. Das habe ich mit mir und meinem Gehirn so ausgemacht, das funktioniert. Bei anderen funktioniert es nicht, weiß ich. Das ist auch nicht allgemein umzusetzen, sondern es ist nur meine Wahrnehmung. Ja, für mich ist das gut so.
Dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du heute für uns dein Gehirn ein bisschen öffnest. Mhm. Wie viele Tage warst du dann insgesamt in Auslandseinsätzen?
Ja, Harald, ich zähle eigentlich keine Tage. Und ich habe auch meine Auslandstage nicht gezählt. Das ist immer etwas, was ich dann schlecht verarbeiten kann. Ich kann dir sagen, es waren über 1000 Tage, wo ich in Doppelbewaffnung mit Schutzweste, einem Rucksack, mit dem, was ich tragen konnte, gelebt habe. Ja, mehr als 1000, aber ich kann dir nicht sagen, wie viele es waren. Mhm. Ich kann dir sagen, dass ich 33 Jahre, 186 Tage Uniformträger war. Das ist aber auch die einzige Zahl, die ich mir gemerkt habe in diesem Zusammenhang, weil immer dann, wenn man anfängt, Tage zu zählen, ist das für das Innere des Körpers auch ein Druck. Und den Druck will ich nicht haben.
Hast du da mit deinem anderen Leben auch Kontakt oder hast du zu deiner Frau gesagt, du pass auf, ich verabschiede mich jetzt für 4 Monate, du hörst jetzt erstmal sehr wenig von mir?
Oh nein, Gottes Willen. Nein, ganz wichtig.
Kommunikation nach zu Hause ist ganz extrem wichtig. Ja. Jetzt ist es nicht so, dass ich da täglich anrufen kann. Aber
warum oder, nicht?
Ja, weil das vielleicht auch nicht so gut ist. Du musst, also wir haben uns bei uns in den Einsätzen immer ausgemacht, wir rufen an einem gewissen Tag zur gewissen Uhrzeit an. Wenn, du bist weit weg, wenn du in Afghanistan bist. Aber das Leben in der Familie geht weiter. Also 99, ganz kurze Exkursion, da war es so, dass wir im Vorfeld schon geplant hatten, wir wollen die Küche neu machen. Wohnbereich, Küche neu. Und dann haben wir gesagt, das suchen wir aus, das suchen wir aus, das suchen wir aus. Und dann kam dieser Einsatz. Und dann meinte meine Frau, oh, da können wir es jetzt nicht machen. Dann habe ich aber eine Nacht drüber geschlafen. Wir haben dann gesprochen, habe gesagt, mach es. Mach es und beschäftige dich damit. Und dann ist das Esszimmer und die Küche so geworden, wie meine Frau das wollte. Und das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, weil dadurch war der Geist beschäftigt, war der Prozess angestoßen. Super gemacht, alles gut. Aber Kommunikation mit zu Hause ist wichtig. Man muss nur erkennen, du kannst zu Hause keine Entscheidung herbeiführen.
Ich finde es total interessant, was die Bundeswehr leisten kann. Also ich habe die Bundeswehr im Kopf als, ich sage jetzt mal, ein Verein, der sich prinzipiell nicht mal selbst verteidigen kann. Alte Waffen, alte Fahrzeuge und ja, seit dem Wegfall der Wehrpflicht sieht das Ganze so dahin. Wie ist es denn?
Zunächst, Harald, möchte ich dich bitten, in deinem Wording nicht von einem Verein zu sprechen.
Okay, von einer Gemeinschaft oder, ja, oder wie?
Das ist eine militärische Struktur, die einen Auftrag hat, im Rahmen des Bündnisses auch eine Landesverteidigung durchzuführen.
Aber kann sie denn verteidigen?
Sie kann im Bündnis verteidigen. Und das, glaube ich, müssen wir unserer Gesellschaft auch ein bisschen aufzeigen. Wir sind keine Armee, die die Grenzen, die deutschen Grenzen nach außen sichern kann, sondern die kann es immer nur im Rahmen des Bündnisses, im NATO-Bündnis. Das konnten wir schon zu Zeiten des Kalten Krieges nur mit der Unterstützung der Franzosen, der Briten und der Amerikaner. Das heißt, die Bundeswehr war nie so aufgestellt, dass sie eigenverantwortlich alleine die Bundesrepublik Deutschland verteidigen kann. Jetzt gehen wir in die Entwicklung. Wir haben eine Wiedervereinigung 89. Wir haben Prozesse, Friedensprozesse, die die NATO dazu bringen, im Rahmen von Abrüstungsverhandlungen auch zu sagen, flächendeckend bauen wir gewisse Situationen ab. Das macht Russland, das macht die NATO. Und dann geht man dazu über und zu sagen, also Militär kostet schon sehr viel Geld. Das Geld könnte man vielleicht auch woanders einsetzen. Wir bilden innerhalb der NATO gewisse Eingreifreserven. Wir binden Verbände, die sehr schnell eingreifbar umgesetzt, also die sehr schnell an diesen Wirkungsherd gebracht werden können. Die statten wir auch voll aus. Und dann stellen wir fest, 2014, hoppala, jetzt sind wir aber in einem Veränderungsprozess, in einer Transformation. Russland annektiert die Krim und auf einmal stellen wir fest, jetzt ist es doch nicht so, dass wir auf ewig Frieden haben. Das war schon, seitdem ist auch eigentlich der Krieg in der Ukraine, seit der Annexion der Krim. Wir haben es damals politisch nicht so, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, öffentlich wahrgenommen, nicht so zum Ausdruck bringen können, wie wir das jetzt nach dem 24. Februar 2022 gemacht haben.
Aber hättest du damit gerechnet?
Ja.
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 Du warst von vornherein, glaube ich, viele sagten ja immer, naja, der greift nicht an.
Ja, ich hoffe, weißt du, es gibt militärische Eigenschaften und Fähigkeiten, die ich grenznah einrichten muss, um in der Tiefe des Raums dann wirken zu können. Ja? Das heißt, ich brauche Sanität und ich brauche Logistik.
Na gut, hat es nicht gemacht, weil am Anfang sind ja die Panzer stehen geblieben.
Ja. Es war auch vielleicht die innere Kommunikation mit oder die innere Organisation mit seinen Soldaten und wer dann wem was sagt und welchem Geheimhaltestatus es ist, steht mir nicht zu, was dazu sagen, weil ich nicht in Kenntnis aller Fakten bin. Aber wenn du etwas machen möchtest in der Tiefe des Raums, das heißt im Land, das du besetzen willst, dann brauchst du Fähigkeiten. Fähigkeiten sind Logistik, Sanität. Die waren bis zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht nicht grenznah so ausgeprägt im Übungsszenario, wie es dann später dann eingerichtet worden ist. Und als ich darüber Kenntnis erlangt habe, haben wir schon gesagt, jetzt baut er das auf, jetzt baut er das auf und er macht die Truppenzusammenziehung, diese Kräfteverhältnisse. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der diese Auswertung der Informationen zu diesem Ergebnis geführt hat. Ich bin davon überzeugt, es gab viele, die das auch so gesehen haben, auch im Rahmen der Bundesregierung, weil ich glaube, dass die Dienste da schon gut arbeiten. Wie die Auswertung und die Umsetzung dieser Informationen dann kommuniziert worden ist, steht mir nicht zu. Ich höre noch die Rede am 27. Februar von unserem Bundeskanzler im Bundestag, die Zeitenwende. Und da kommen wir jetzt dann in einen Prozess hinein, wo ich sage, jetzt muss man gesellschaftlich die Vollausstattung der Bundeswehr erreichen. Das heißt, ein Bataillon hat so und so viele Fahrzeuge. Die brauchen die jetzt. Und alles das, was wir wegnehmen aus der Bundeswehr, weil wir es der Ukraine zur Verfügung stellen, muss schnellstmöglich nachbeschafft werden.
Das heißt auch, also auch eine Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Die Begrifflichkeit Wehrpflicht, glaube ich, wird so nicht kommen. Das Ministerium erarbeitet zurzeit einen Plan, wie Aufwuchskräfte gewonnen werden können, um mehr Soldatinnen und Soldaten in Uniform zu haben. Ich denke aber, wenn der Bundesminister der Verteidigung davon spricht, dass man davon ausgehen kann und vielleicht auch sich darauf vorbereiten muss, dass es wieder Krieg in Europa gibt und er einen Zeitansatz von 5, 8, 10 Jahren nimmt, dass man dann nicht nur den einen Teil, den militärischen Teil, anfassen und anschauen muss, sondern ich glaube, dass wir unsere Gesellschaft auch resilienter machen müssen. Ich nehme ein Beispiel aus meiner Familie und ich gehe auf das Jahr der Pandemie zurück, als die Pandemie ausgebrochen ist. Ja. In meinem persönlichen Umfeld gab es dann schon einmal die ein oder andere emotionale Situation, weil die Nudeln nicht da waren.
Ja, oder das Klopapier.
Das hast du jetzt gesagt. Schwierig, ich weiß, ganz schwierig, ja, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es Tag und Nacht alles bekommen. Wenn wir das wollen, kriegen wir Tag und Nacht alles. Und auf einmal haben wir Entbehrungen. Ich habe dann vielleicht etwas strukturiert in meiner Familie, meinem Familienumfeld gesagt, was ist wichtig? Dach über dem Kopf, Wärme und was zu essen. Und wenn ich keine Spaghettis kaufen kann, dann nehme ich das, was ich habe. Und dann gibt es vielleicht Kartoffeln.
Oh Gott, deine arme Frau. Um Gottes Willen, du hast das ganze Regiment an dich rangerissen und aus dem Hause Otterbein eine Versorgungszentrale gemacht, alles rationiert. Nee, bitte jetzt nicht, oder?
Nein, das nicht, sondern einfach mal den Blickwinkel verändert. Ich habe einfach versucht, mal nicht auf die fehlenden Nudeln einzugehen, sondern vielleicht auch zu sagen, wir nehmen Kartoffeln. Und wenn ich das jetzt will, dass ich Nudeln mache, dann machen wir Nudelteig und dann machen wir halt selber Nudeln. Die werden zwar nicht so als Spirelli ausschauen, aber es geht. Ich will einfach damit sagen, dass wir in unserer Gesellschaft vor Herausforderungen stehen, der wir uns stellen müssen. Und wenn unser Bundesminister der Verteidigung sagt, es kann zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen mit im Osten, an der Ostflanke, dann müssen wir uns gesellschaftlich auch vielleicht mit diesem Gedanken mal beschäftigen. Das machen schon ganz viele. Ja, es gibt einen neuen Verteidigungsplan der Bundesrepublik Deutschland.
Aber wir können doch nur verlieren.
Nein. Sorry. Nein, verlieren können wir nicht. Das würde ich auch nicht unterschreiben, Harald. Wir verlieren nicht, sondern wir müssen einfach uns gedanklich damit vertraut machen, dass die Ukraine im Moment unsere Werte vertritt und dafür kämpft, dass ihre Souveränität aufrechterhalten bleibt. Und wir wissen nicht, was ein Herr Putin mit dem militärischen Erfolg anfängt, wenn die Ukraine fallen würde.
Naja, viele sagen, er möchte ja nur prinzipiell seine Krim haben, den Zugang zu der Flanke oder keine Ahnung, er möchte diese alte Grenze wiederherstellen, fertig.
Welche Grenze reden wir dann?
Ich weiß es nicht.
Reden wir dann auch von Polen? Reden wir vom Baltikum? Reden wir von einem Schutzgürtel um sein eigentliches Russland herum? Dann reden wir nämlich auch von Rumänien, wir reden von Moldau, wir reden vielleicht auch von Ungarn. Ja? Das heißt aber doch alles souveräne Staaten, die sich dazu entschlossen haben, aufgrund ihrer demokratischen Prozesse einem Bündnis anzugehören, was erstens Europa heißt und zum zweiten NATO. Und das heißt, wenn diese Gesellschaften es nicht wollen, dann kann es ja nur zu militärischen Auseinandersetzungen kommen. Und ich denke, wenn Herr Putin das möchte, dass er diesen Speckmantel um sein eigenes Land haben will, dann kommt es dazu. Und da muss die Demokratie, muss das Bündnis der NATO wehrfähig sein. Und wehrfähig heißt auch, dass die Gesellschaften in diesen Ländern wehrfähig sind. Und da reden wir nicht von 181.000, 182.000 Soldatinnen und Soldaten, die an die Ostflanke verlegt werden und der Rest geht zum Pizzaessen, sondern wir reden davon, dass wir darüber sprechen beispielsweise, wenn verwundete Soldatinnen und Soldaten in ein Land zurückgeführt werden, wie wird die Versorgung dort aufgebaut?
Es gibt ja Stimmen aus Deutschland, die sagen, raus aus der NATO, also da hast du mich heute eines Besseren belehrt, ohne der NATO geht es nicht. Punkt.
Das ist für mich, naja, anders geht es ja nicht. Ja.
Es ist spannend, du erzählst, du warst in Kiew, du bist über sehr viele internen Punkte informiert. Aber was ist eigentlich dein Dienstgrad?
Mein Dienstgrad bei der Bundeswehr war Oberstabsfeldwebel. Das ist der höchste Dienstgrad, den ein Unteroffizier mit Portopee erreichen kann. Die Offiziere beginnen halt mit Studium. Ja, und das bin ich halt nicht. Ich bin ja kein Studierter, sondern ein Bäcker.
Was bist du nochmal? Ich kann mir diese Dienstgrade nicht.
Oberstabsfeldwebel.
Oberstabsfeldwebel und danach kommen die Offiziere.
Genau, genau.
Ah, okay. Gibt es aber doch nicht mehr so viele, oder?
Doch, sehr viele. Sehr viele. ja, weißt du.
Wir haben jetzt viel über bewegende Themen gesprochen. Was war denn die schönste Erfahrung in deiner Dienstzeit?
Das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe, ist, glaube ich, die Kameradschaft, wenn es dir mal nicht so gut geht. Es gibt Kameraden, die mir geholfen haben, das zu werden, was ich heute bin.
Wenn es 3 Personen geben würde, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest, 3, also welche 3 Personen würdest du wählen?
Ich hoffe, dass ich in diesem Zusammenhang ein Gesprächspartner bin auf Augenhöhe, aber ich würde mich gerne mal mit dem Herrn Gorbatschow unterhalten haben bei einem Kaffee und ich möchte gerne mal einen Kaffee trinken mit dem Herrn Trump. Also das würde ich als Herausforderung sehen, dieses Gespräch. Nicht um seine Politik zu unterstützen, sondern einfach mal mit ihm einen Kaffee zu trinken, um einfach zu sehen, wie dieser Mensch tickt. Und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich einen Kaffee trinken könnte mit Frau Merkel.
3 ganz spannende Persönlichkeiten, die ja teilweise sogar sehr unterschiedlich sind.
Ja, du hast es herausgefordert, ja. Aber ich glaube, das wären so 3 Biografien, wo ich gerne mal Kaffee trinken würde.
Aktuell bist du ja nach wie vor noch in Lohn und Brot, möchte ich sagen. Kann man nicht so direkt sagen, der Semmel bist du treu geblieben.
Und dem Handwerk. Wir hatten am Anfang gesagt, ich bin letztes Jahr in den Ruhestand versetzt worden und ich glaube doch in unserem Gespräch aufgezeigt zu haben, dass ich eine sehr deutlich ausgeprägte soziale Komponente habe. Das ist auch in meinem gesellschaftlichen Umfeld so. Ich bin da sehr sozial. Und infolge bin ich also zunächst letztes Jahr dann im April mal in unsere Patengemeinde zu Kastel nach Erzsébkszanád gefahren in Ungarn und habe mich dort neu gefunden.
Du bist übrigens, muss man vielleicht an dieser Stelle anmerken, Gemeinderat im Ort in, keine Ahnung, der wievielten Amtszeit, aber in dieser Tätigkeit hast du dich sehr für unsere Patengemeinde eingesetzt und da hast du dich gefunden.
Ja, ich habe einfach auch mal jetzt nicht nach Hause kommen wollen nach dem 1. April und dann da zu sitzen, um Zeitung zu lesen, 2 Stunden lang und auf der anderen Seite des Tisches sitzt dann die Familie, meine Frau und fragt, wann fängst du denn endlich das Arbeiten an, weil du einen ganz anderen Prozess jetzt hast, Tagesablauf. Und dann habe ich das aber auch frühzeitig angekündigt, also ich werde dann aus der Kaserne gehen, ich werde dann ins Auto steigen und dann fahre ich weg. Das war eine gute Maßnahme, weil ich dann niemand auf den Wecker gegangen bin und auch niemanden gestört habe. Letztlich hatte ich dann die Gelegenheit in Ungarn, wie eben gesagt, auch mich zu finden, mal auch in die Natur zu schauen, Freunde zu treffen, Gespräche zu führen, mich an die Donau zu setzen, eine Stunde lang nur den Vögeln zuzuhören, die da um mich rum zwitschern. Und dann hat sich aber ergeben, dass eine Situation eingetreten ist bei einem Handwerksbetrieb hier in unserer Nachbargemeinde, wo jemand gebraucht wurde, der ein Auto fährt und kommunikativ ist und den Leuten
Menschen in der Umgebung mit Nahrung versorgt.
Sehr schön formuliert. Sehr schön formuliert. Ja, meine Tochter hat mich dazu gebracht und ich habe dann da angerufen und habe mit dem gesprochen, mit dem Inhaber des Betriebs und der Donatus hat dann gemeint, ich soll mal vorbeikommen und dann bin ich Mitte Mai am Dienstag zurückgekommen aus Ungarn. Mittwochmorgen hatten wir das Gespräch und am Samstag saß ich im Auto und habe dieses Auto gefahren.
Und seitdem verkauft ein Oberstabsfeldwebel, zweiter Bürgermeister, Semmeln aus einem Wagen. Und ich muss sagen, Leute, er macht das mit einer Freude. Er fährt mit diesem Wagen hin, er hält. Die Verkaufstheke geht aus und er strahlt raus. Dir taugt es, gell?
Total. Weil ich damit auch wieder etwas mache. Wir haben die Situation in Deutschland, gehen Sie mal zurück, Harald, dass wir alle, viele, nicht alle, aber viele schreien, wir brauchen Leute. Wir brauchen da jemanden, Jetzt fühle ich mich in der Situation, noch was zu arbeiten und ich sage, ich mache das gerne. Ich unterstütze mein Handwerk, das ich gelernt habe. Ich unterstütze mein Berufsbild, das ich gelernt habe. Und ich glaube, für mich ist es eine ganz wertvolle Geschichte. Und wenn mir dann gegenüber jemand begegnet, der für den das genauso wertvoll ist, weil ich da bin und ihm das gebe, was er braucht, dann ist das total toll. Und es ist total befriedigend für mich, am Ende des Tages zu sagen, heute habe ich Menschen glücklich gemacht.
Und das, glaube ich, zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben, egal ob es bei deiner Arbeit im Gemeinderat ist oder hier beim Semmeln verkaufen. Lieber Andreas, wir wünschen dir an dieser Stelle noch viele, 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 viele Tage, Wochen, Monate, hoffentlich Jahre, Jahrzehnte, wo du uns mit deinen Tätigkeiten glücklich machen kannst. Mich freut's, dass du heute da warst, uns ein bisschen Einblick ja in dein Leben gegeben hast. Vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit und für deine Geschichte.
Danke, Harald.
Ja, und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.